So, können wir weitermachen. Schlagt bitte mal alle eure Bibeln auf. Dritte Mose, Kapitel 24, Vers 5 und 6. Wer liest das bitte laut vor? Ein Freiwilligen, der das vorliest. Ja, bitte. Danke. Ist es was anderes wie das, was ich gesagt habe? Bitte? Und? Okay. Zwei Reihen. Das sind zweimal zwei Reihen. Sind wie viel? 12 Brote. Auf jeder stand eine Schale mit Räucherwerk für das Volk Gottes. Das Räucherwerk wird? Nein. Der Weihrauch. Ja. Das Räucherwerk und Weihrauch. So. Okay. Dann machen wir weiter. Jetzt gehen wir mal hier ins Allerheilige rein. Jetzt muss ich mal schauen. Als erstes haben wir hier die 10, dann die 11, die 12, die 13 und die 14. Das ist halt alles schlechter reinzukriegen in das Bild. Ihr könnt es feiner, besser malen. Und zwar, wenn wir das jetzt hinschreiben uns, die 10, nee, die 11. 11 muss das heißen. 12, 13. Die 11 ist der Gnadenthron. Die 12 sind die 10 Gebote. Die 13 ist der Stab Aarons. Die 14 ist die Schale mit Manna. Und die 15 sind die 10, Die 5 Bücher Mose, die lagen neben der Bundeslade. Alles andere war in der Bundeslade. Ja, so. Hat das Bedeutung im Leben Jesu, der Gnadenthron? Im Leben Jesu, der Gnadenthron? Schlagt mal auf, Römer 3, Vers 25. Wer es hat, der liest bitte mal. Wie hat Gott Christus dargestellt als Versöhnung? Im Grundtext steht hier nicht Versöhnung, sondern da steht Hilasterion als Sühnopfer. Jesus ist durch den Vater als Sühnopfer hingestellt worden. Warum? Weil wir die Sühnung für unsere Sünden selbst nicht bringen können. Ja? Ich schreibe das Wort Hilasterion hin. Sühnopfer schreibt euch bitte noch dazu. Von den Texten gibt es also im Neuen Testament dann noch mehrere. So, die 10 Gebote, haben die im Leben Jesu Geltung? Ja oder nein? Was können wir da hinschreiben? Vielleicht Gehorsam? Könnten wir das hinschreiben? Ja? Bitte? Ja? 12, Gehorsam. 13. Der Stab Aarons, wofür steht der denn? Wofür steht der Stab Aarons? Ja, aber überleg doch mal. Wo haben wir den Stab? In der Wüste? Und dann kommt jemand im Psalm 23. Was sagt der? Der Herr ist mein Hirte. Der Hirtenstab Jesu. Er wird mich zu frischem Wasser leiten. Und was macht er mit den Gottlosen? Was macht Jesus mit den Gottlosen? Steht in der Offenbarung. Offenbarung 12 haben wir letzte Woche erst oder vorletzte Woche in der Lektion gehabt. Er wird mit eisernem Stab die Gottlosen regieren. Das heißt, der grünende Stab ist ein Symbol für Leben, wenn wir Gott angenommen haben. Er ist aber auch ein Symbol für Tod, wenn wir ihn nicht angenommen haben. 13, der Stab Aarons. Ja, ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Wofür steht der Stab Aarons noch? Denkt mal ans neue Jerusalem. Wofür steht er noch? Jawohl, der Baum des Lebens. Das heißt, wir müssen hier eine vierte Spalte anbauen und müssen eschatologisch, also endzeitlich und Himmel und neuer Himmel, neue Erde bringen. Soweit reicht eigentlich die Aussage vom Heiligtum. Nicht nur, dass wir hier die Regentschaft Gottes festgeschrieben haben, über die Gläubigen, über die Ungläubigen, sondern auch hinaus bis auf die neue Erde, bis in die Ewigkeit, der Baum des Lebens. So, jetzt die Frage an euch, was schreibe ich da rein? Der gute Hirte oder der Herr ist mein Hirte oder Baum des Lebens? Wenn er klein schreibt, kriegt er vielleicht beides rein. Also schreiben wir einen guten Hirte rein. Gute Hirte. Die 14, was haben wir in der 14? Das ist jetzt das Brot vom Himmel. Und die 15, die fünf Bücher Mose, können wir daran was verändern? Die fünf Bücher Mose bleiben das Gesetz Gottes. Ja? Da würde ich auch fünf Bücher Mose stehen lassen. Oder wir müssen Gesetz schreiben. Was wollen wir denn schreiben? Beides also. Fünf Bücher Mose und Gesetz. So, und dann haben wir die dritte Spalte. Wenn wir in die dritte Spalte gehen, was bedeutet Jesus für uns? Er ist das Hilasterion, der Gnadenthron, auch für uns oder was anderes? Ja? Ja? Noch eine Idee. Fürsprecher, ja? Ich würde trotzdem Gnadenthron stehen lassen. Er ist für uns der Gnadenthron. Und die 12, 10 Gebote, ich denke, das gilt für uns auch, Gehorsam. 13, der Stab Aarons, wer ist Jesus für uns? Der gute Hirte. 14, Brot vom Himmel. Ja, was heißt das denn, das Brot vom Himmel? Das können wir jetzt nicht bloß hinschreiben. Da müssen wir ein bisschen mehr schreiben. Was ist das Brot vom Himmel? Wann bekommen wir Brot vom Himmel? Wann? Wenn wir die Bibel lesen, ja. Wann noch? Gebet. Nochmal laut bitte. Die Predigt. Also, Brot vom Himmel ist Gottesdienst, Predigt. Da sollten wir normalerweise, wenn es recht ist, Brot vom Himmel bekommen. Keine Geschichten, keine Märchen, sondern Brot vom Himmel. Und daran könnt ihr prüfen, was für Predigten ihr serviert bekommt. Die Predigten. Und 15, die fünf Bücher Mose. Die fünf Bücher Mose, wofür stehen die? Ja, fürs Gesetz, schon klar. Aber, bitte? Für das Alte Testament, neue brauchen wir nicht. Doch, also, was für ein Auszug? Aus Ägypten. Aber im Übrigen, das ist eine ganz spannende Geschichte, wenn man das wirklich studiert. Für den alten Bund. Wo haben wir das denn heute noch? Wo studieren wir das Wort Gottes? Ich sage es jetzt pauschal. Wo studieren wir es? Wann studieren wir es? In der Sabbatschule, genau. Das Studium der fünf Bücher Mose, da haben wir Sabbatschule. Ja, alles. Das zählt alles dazu. Die 10 Gebote oder das Bibelstudium, die Sabbatschule sollte für uns eigentlich ein fortführendes tägliches Studium sein in der Gemeinschaft. Das, was wir zu Hause studiert haben, sollten wir eigentlich, so war die Sabbatschule konzipiert, sollten wir eigentlich in der Sabbatschule miteinander vergleichen, ob das so ist. Wofür steht die Sabbatschule heute oft? Ja, für meine Meinung, wofür noch? Ich habe da eine Idee. Die Sabbatschule ist von Gott gedacht, oder das Bibelstudium ist von Gott gedacht, das Gemeinsame, dass wir gemeinsam einen Level erreichen. Ihr habt keine Lehrervorbereitung mehr. Doch, wer hat die? Wie viele sind bei der Lehrervorbereitung noch da? 3, 4, 5. Okay. Welche Bedeutung hat die Lehrervorbereitung? Bitte? Mit T oder D? Leiter oder Leider? Ja? Wofür ist die Lehrervorbereitung gedacht? Überlegt euch, ob ihr das nicht vielleicht aktiviert. Die Sabbatschule oder die Lehrervorbereitung ist gedacht, dass alle Sabbatschullehrer einen Level erreichen und diesen einheitlichen Level an die Gemeinde weitergeben, dass die Gemeinde nach der Lektion einen höheren Stand hat als vor der Betrachtung. Dafür ist Lehrervorbereitung gedacht, dass die Gemeinde einen gemeinsamen höheren Stand erreicht. Das gehört dazu, ja? Ja? Da war gerade eine Frage. Ja?
Es ist leider problematisch, dass wir zwei verschiedene.
Ja. Gut. Nun bin ich nicht Richter meines Bruders, sondern ich bin Richter für mich selber. Was für einen Standard will ich erreichen? Einen niederen, eventuell sogar atheistischen oder einen höheren, geistlichen? Wenn du die beiden Lektionen miteinander betrachtest, und ich habe es über Jahre gemacht, die sogenannte deutsche Lektion und die Weltfeldlektion. Ich war am Anfang dabei, als Anton Schorsch die Weltfeldlektion übersetzt hat. Wir haben mit übersetzt, meine Frau und ich, und wir haben Korrektur gelesen. Und wir haben gemerkt, was in der deutschen Lektion steht und in der Weltfeldlektion. Das ist ein Unterschied zum Teil wie Tag und Nacht. Und die deutsche Lektion hat mit der Weltfeldlektion zum Teil überhaupt nichts mehr zu tun. Deshalb ist die deutsche Lektion für mich keine adäquate Lektion für die Sabbatschule. Sage ich ganz deutlich. Und diejenigen, die das ins Leben gerufen haben, ich war damals dabei in Darmstadt, ich habe es miterlebt, hautnah, da haben sich einige abgesondert von der Schulgemeinde und sind mit einem Lehrer und seiner Frau in eine andere Lokalität gezogen und haben dort Lektion auf einer anderen Ebene gemacht. Und das Ganze hat dann auf direktem oder indirektem Wege, Umwege, Eingang in unsere Gemeinden gefunden. Dass wir heute diese Kreise haben, geht auf die Zeit damals zurück. Dass jeder jeden sieht und dass wir heute nicht in der Gemeinde Tischerücken, sondern Stühlerücken haben. Ich weiß, ich bin sehr hart in der Aussage, aber ich finde das nicht gut. Wir haben von Gott eine Lehre bekommen, einen Auftrag bekommen, dem sollen wir nachkommen. Und wir sind verantwortlich für die Lehre in unserer Gemeinde. Und deshalb, wer die Weltfeldlektion hat, der soll sie weiter behalten und soll studieren. Und die liberalen Tendenzen in der Weltfeldlektion, die wir vor 2 Jahren noch hatten, die sind zwischenzeitlich rausgenommen. Wir haben heute also die Weltfeldlektion im Deutschen und wir haben die deutsche Lektion, eine liberale Lektion, die nicht mit allen Glaubenspunkten übereinstimmt. Ganz, ganz einfach. Erstens ist sie billiger und zweitens ist sie leichter zu lernen, weil leichter zu befolgen. Schau sie dir an. Nimm die Lektion, kommendes Quartal, Apostelgeschichte, schau dir die Lektion, die Weltfeld an und schau dir die deutsche Lektion an. Da wirst du den Unterschied sehen. Ich habe jahrelang jede Woche 3 Lektionen gelernt. Schon eine Weile her, aber ich habe die Weltfeld, ich habe die deutsche und ich habe die DDR-Lektion gehabt. Und habe sie alle 3 miteinander verglichen, über Jahre. Und ich weiß dann, als die DDR weggefallen ist, da hatten wir nur noch die anderen beiden Lektionen. Und auch das habe ich eine ganze Zeit noch verglichen, bis ich es aufgegeben habe, bis ich gesagt habe, das hat keinen Sinn. Das ist zu weit weg von dem, was wir glauben. Nein, ich habe es mal gewusst, aber ich kann es dir nicht mehr sagen. Denn das hat sich auch etwas verschoben zugunsten der Weltfeldlektion. Also bei euch die Lektion, wenn es möglich ist, dann schaut, dass ihr die Weltfeldlektion euch zulegt. Das habt ihr. Okay. Wo in?
Hamburg.
Ja, das ist Norddeutschland. Der NDV. Der NDV war sogar so weit, als es um die Sabbatschullektion ging, dass er gesagt hat, wenn wir die Lektion nehmen müssen, dann trennen wir uns vom deutschen Feld. Der Norddeutsche Verband wollte sein eigenes Lektionsheft und er wollte seinen eigenen, entschuldige, wenn ich das Wort gebrauche, seinen eigenen Club haben. Die wollten nicht mit der Weltgemeinschaft mitmachen. So viel zur Lektion. Ich kann euch nur bitten, schafft euch die Weltfeldlektion an und lernt sie. Lernen heißt nicht bloß die Fragen beantworten, sondern wirklich studieren. Ihr habt wesentlich mehr davon als von der anderen Lektion. So, jetzt werden wir mal schauen. 16, 17 und 18 machen wir jetzt noch. Was ist 16? Wohin? Ja, Eingang zum Vorhof. 17, Eingang zum Heiligen. Und 18, Eingang zum Allerheiligen. Welche Bedeutung haben die im Leben Jesu? Ja, haben die eine Bedeutung für uns heute? Oder brauchen wir die Vorhänge nicht? Bitte? Welcher Vorhang ist denn gerissen? Das wäre der Nummer 18. Wisst ihr, wie groß der war? Der war 10 Meter breit und 20 Meter hoch und 20 Zentimeter dick. Zerreiß doch mal so einen Vorhang 20 Zentimeter dick. Wie ist der gerissen? Von oben nach unten. Das heißt, wer hat ihn nicht zerrissen? Der hohe Priester oder ein Priester. Die hätten den auch nicht zerreißen können. Einen 20 Zentimeter dicken Vorhang zerreißt keiner. Einen 10 Zentimeter dicken Vorhang zerreißt keiner. So, also welche Bedeutung haben die Vorhänge? Der Vorhang führt wohin? In den Vorhof. Wer war im Vorhof? Durften da alle rein? Wer durfte in den Vorhof? Welche? Die ein Opfer dabei hatten. Wenn ich kein Opfer hatte, durfte ich nicht da rein. Was bedeutet ein Opfer? Ich anerkenne meine Schuld. Im Übrigen, wer hat denn geopfert? Männer, hast du gesagt. Und wenn eine Frau gesündigt hat, dann musste der Mann das Opfer bringen. Wenn die Frau fremdgegangen ist und es hat ihr ehrlich leid getan, was musste sie machen? Sie musste zum Priester gehen. Und wer ist der Priester? Ihr Mann. Sie musste zu ihrem Mann gehen und musste ihm die Schuld bekennen und musste ihn bitten, für sie, er hat die Schuld auf sich genommen, opfern zu gehen. Und der Mann ist brav gegangen, weil er seine Frau immer noch liebt. Ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Du bist gesteinigt worden, wenn du Ehebruch begangen hast und bist im Ehebruch ertappt worden. Ja, nur dann. Ja, wie war es denn bei der Maria, die sie vor Jesus geschleppt haben? Wer hat die Maria verklagt? Bitte? Die Ehebrecher haben sie verklagt. Haben gesagt, wir haben sie gerade erwischt. Und was macht Jesus? Er kniet sich hin und er schreibt die Sünden der Ehebrecher in den Sand. Und dann haben sie erkannt, Mensch, der weiß genau, wer wir sind. Und da ist einer nach dem anderen weggegangen. Und Jesus fragt die Frau, wer verklagt dich noch? Wo sind sie? Weg. Und sagt sie, dann verurteile ich dich auch nicht. Aber, und dann kommt das große Aber, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Was hat der Priester, wenn er Sünde vergeben hat und rausgekommen ist? Was hat er dem Sünder gesagt? Gott hat dir deine Sünde vergeben, aber gehe hin und sündige hinfort nicht mehr, begehe nicht mehr die gleiche Sünde. Woher hat er gewusst, dass Gott ihm vergeben hat? Ja, damals haben sie doch alles gesehen. Also, woran hat er erkannt, dass Gott vergeben hat? Nein, nein. Wenn ihr das kleine Modell euch anschaut, nicht das große, da stimmt es nicht ganz, das kleine Modell, da ist der Vorhang zum Allerheiligsten etwas niedriger gehängt. Das heißt, es war bis zur Decke ein gewisser Spielraum. Und wenn der hohe Priester oder der Priester, wenn er Weihrauch geopfert hat, dann ist der Weihrauch über diesen Vorhang hinübergezogen in das Allerheilige. Und das war ein Bild dafür, dass Gott vergeben hat. Und wenn Gott nicht vergeben hat, was war dann? Dann ist der Rauch aufgestiegen und hat sich im Raum verteilt, ist nicht ins Allerheiligste hinübergezogen. Und so konnte der Priester sehen, Gott hat vergeben und er kommt raus und sagt nicht wie der katholische Priester, ego te absolvo, ich vergebe dir, sondern er hat gesagt, Gott hat dir deine Schuld vergeben. Er hätte dem Mann gesagt, Gott hat dir deine Schuld vergeben. Er hat sich ja als Ehebrecher bekannt, auch wenn es seine Frau war. Gott hat dir deine Schuld vergeben. Und dann ist er heimgegangen und sagt seiner Frau, Gott hat dir deine Schuld vergeben. Welches Recht hatte er da noch, mit ihr darüber zu zetern und zu schimpfen? Warum nicht? Ja, ja. Er ist ja nicht für sich zunächst opfern gegangen, sondern, ja, der Priester, der stellvertretend für mich hier das Opfer entgegengenommen hat, muss der mir vergeben? Der hat mir nichts zu vergeben. Ich bitte Gott um Vergebung. Er ist nur Mittler. Wir haben hier einen stellvertretenden Opferdienst. Wir haben heute den direkten Opferdienst. Wir können direkt zu Gott gehen. Weil Christus unser Mittler ist. Also indirekt kommen wir doch zu Christus und dann zum Vater. Aber hier war es so, dass der Sünder zum Priester gehen musste, das war in dem Fall der Familienvater, und der musste die Schuld auf sich nehmen und musste gehen, als hätte er diese Sünde begangen und musste opfern. Und wenn er zurückgekommen ist, hat er kein Recht mehr gehabt, seiner Frau irgendetwas vorzuhalten. Er konnte auch nicht historisch werden. Gibt er die Möglichkeit, historisch oder hysterisch zu werden? Ja? Er konnte nicht historisch werden und sagen, ja, aber damals. Gott hat vergeben. Was ist mit solchen passiert, die bedeckte Schuld, die das aufgedeckt haben? Ein Priester, wenn er Dienst hatte, er stand ja daneben. Er hat ja die Sünde, die jemand bekannt hat, mitbekommen, weil er laut die Sünde auf das Opfertier übertragen hat. Und wenn er, oh, der Herr X, der hat das und das gemacht. Das ist ein ganz schöner, mein lieber Mann. Er hat den Dienst vollzogen, hat dem Herrn X gesagt, Gott hat dir deine Schuld vergeben. Und er geht am Abend nach Hause und sagt seiner Frau, was denkst du, wer heute da war? Wir haben heute sowas Ähnliches. Ich mache eine Handbewegung. Wisst ihr, was ich meine? Was denn? Nee. Ach, schau mal, wie gut wir Bescheid wissen. Ja? Ich sag dir was, aber sag das ja nicht weiter, behalte es für dich. Nein, nein, ich behalte das für mich. Und dann geht es mit der anderen Seite weiter. Ja? Der Priester, der eine vergebene Sünde aufgedeckt hat, ins Lager getragen hat, der wurde vors Volk geführt und er musste dort seine Schuld bekennen. Was war seine Schuld? Meinetwegen, ich habe Ehe gebrochen. Hat er die Ehe gebrochen? Nein, aber hat vergebene Schuld aufgedeckt und damit gilt es für ihn, als hätte er es gemacht. Und dann wurde er gesteinigt. Er hatte nicht die Möglichkeit, um Vergebung zu bitten. So geht Gott mit vergebener Schuld um. Ihr Lieben, lasst uns überlegen, ob wir diese Handbewegung noch brauchen oder machen wollen. Hast du schon gehört? Und da ist doch, und da war doch. Was vergeben ist, ist vergeben. Gott rechnet uns unsere Schuld auch nicht zu. Sagt auch nicht, da vor 37 Jahren, da war aber mal was. Ja? Sondern Gott sagt, vergeben. Und was sagt die Bibel, wo kommen die Sünden hin? Ins Meer der Vergessenheit. Was muss Gott alles vergessen, wenn er vergibt? Ja, freilich. Richtig. Wenn du um Vergebung bittest, gibt es dann noch so etwas wie ein gutes Gewissen nach dem Gebet? Weißt du, ob du ehrlich deine Sünde bekannt hast? Das glaube ich auch, dass wir das wissen. Und Gott schenkt dieses Wissen der Vergebung. Welches Recht hat dir dann noch jemand, was vorzuwerfen? Welches Recht hast du, über deine Sünde noch zu sprechen? Das war deine Sünde, aber die ist ja nicht mehr da. Gott hat sie dir genommen und hat sie getilgt. Also kannst du frei wieder dein Leben leben. Damals war das alles noch visueller. Und damals mussten sie auch Blut opfern. Stell dir vor, wir müssten das machen. Ich bin froh, dass es heute anders ist, sage ich dir ganz ehrlich. Meine Frau, meine Kinder, 6 Kinder und ich. Wie oft hätte ich gehen müssen und opfern? Ich möchte es nie wissen. So geht jeder vor Gott und bittet um Vergebung. Und er kann danach ein freies Leben leben, ein Leben in der Vergebung. Finde ich besser. Ich finde es besser. Okay. So, fürs Leben Jesu, der Vorhang zum Heiligen. Nee, der Vorhang zum Vorhof. Für wen, nochmal die Frage, war der Zugang zum Vorhof? Für alle, zunächst mal für alle. Und wen hat Jesus angenommen? Für wen ist Jesus gestorben? Ja, das ist 16, für alle. Dann die 17, der für alle ist der Weg zum Schafstall. Der 17 ist der Weg, wohin? Das ist der Weg zum Schafstall. Und der 17 ist der Weg, wohin? Was ist denn der 18? Also das ist der Weg zum Vater. Und die 18 ist der Weg durch mein Fleisch. Haben wir im Hebräer stehen. Nur dann, wenn wir Jesus annehmen, nur dann, wenn wir Jesus in uns aufnehmen, nur dann werden wir bis zum Vater vordringen können. Was heißt das denn für uns, wenn wir in den Vorhof gehen? Was machen wir denn? Wir haben hier 16, Bekehrung, das heißt Umkehr. 17 ist das hier. Hier müssen wir ja unsere Schuld bekennen. 17 ist Heiligung. Heiligung, der Bereich, da wird unser Leben geheiligt. Und 18, was ist die 18? Bitte? Das ist die Rechtfertigung. Obwohl, die gehört auch mit hierher. Das ist eigentlich die Verherrlichung, Bekehrung und Rechtfertigung.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Eine Verständnisfrage. Da gibt es ja diesen Vers in Vers 10, dass der Vorhang das Fleisch Christi ist.
Ja.
Und ich habe es immer so verstanden, dass das der Vorhang, der jetzt Nummer 17 ist, also der Vorhang zum Heiligen ist. Aber habe ich nicht verstanden, dass du eher sagst, dass das Fleisch Christi der Vorhang zum Allerheiligsten ist.
Richtig.
Weil der auch zerrissen ist, als dass der Fleisch Christi gekauft ist.
Ja.
Lass uns später drüber sprechen. Ich habe mal von Christopher Kramp einen Vortrag gehört, wo er gesagt hat, dass es der erste Vorhang ist und nicht der zweite Vorhang, weil das ja bedeuten würde, dass der zweite Vorhang schon vor 1844 nicht mehr da war. Das war seine Argumentation. Aber wir können später.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es so viel zu diskutieren gibt. Okay, an der Stelle jetzt möchte ich Pause machen. Ich muss einfach mich jetzt hinsetzen. Mir wird stehen zu viel. Und wir machen nach der Pause dann weiter. Und jetzt werden wir eine längere Pause haben. Wenn ich recht informiert bin, dürfen wir jetzt was essen und was trinken. Aber vielleicht sollten wir dann hier zusammen auch dafür beten.